Das Jazzgespräch.
Aber jetzt. Guten Abend.
Ja, guten Abend, guten Morgen, auf Wiedersehen, lieber Stefan.
Warum auf Wiedersehen?
Naja, alles gleich erledigt. Auch ihr da draußen seid herzlichst gegrüßt von mir, Dieter.
Okay, also das war unsere heutige Folge, das Jazzgespräch. Wir sehen uns, hören uns.
Es hat uns sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich glaube, wir sollten nochmal anfangen. Ne?
Ach, scheiß drauf, Alter. Wir steigen ein.
Unser
heutiges Thema, mein Lieber.
Warte noch zu unserem heutigen Thema. Ich würde ja gerne was anderes loswerden. Ich habe Neuerscheinungen gesehen. Es gibt eine Reissue von The Sorcerer. Ein Miles Davis-Album aus den 60er Jahren. Das sollte man in seiner Plattensammlung haben. Ich verstehe noch nicht, warum es in transparentem grünen Vinyl rauskommt.
Ja, das ist eine faszinierende Geschichte der letzten Zeit, dass sie jetzt die unterschiedlichsten Platten, meistens mal parallel, auf irrsinnig viele Platten warten wir ewig, wir Jazz-Konnoisseure. Und andere Platten bringen sie dann gleich in grün, gelb, grau, transparent, transluzierend heraus. Kein Mensch weiß, warum.
Kein Mensch weiß, warum er das brauchen sollte.
Ja, das Plattengeschäft ist ein kryptisches, aber sind wir froh, dass überhaupt Platten durchaus im größeren Stil inzwischen veröffentlicht werden wieder. Man sollte vielleicht nicht zu kritisch sein, nicht zu fragen, Stefan, was dem...
Naja, es ist ja so, wenn alle Platten gleich gut klingen würden, wäre es mir ja völlig egal. Ja? Ja. Dann kann sie ja von mir aus auch bunt gescheckt sein. Ja, das ist mir egal. Aber es ist halt so, dass diese ganzen färbigen Platten, ich weiß nicht, das rauscht, das knackst. Ja.
Du, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe jetzt gerade, ich muss auch sofort noch was anderes dazu anmerken, bevor wir zu unserem Thema kommen. Ich bin jetzt gerade dabei, Roxy Music mir wieder reinzuziehen. Da werden nämlich wirklich zum Niederknien schöne Reissues der Erstausgaben herausgebracht. So in Double Speed Mastering oder Half Speed Mastering.
Nicht Double Speed.
Ja, und gefühltermaßen 300 Gramm Vinyl. Also wirklich schwer, schön, alles großartig. Ganz dicke Pappe und sie legen neben dem Inner Sleeve, dem Originalen, legen sie die Platte in ein gepolstertes extra Inner Sleeve hinein. Das ist wirklich zum Niederknien toll gemacht. Das Einzige, was nicht wirklich optimal ist, ist dann meistens die Pressung. Es ist erstaunlich.
Mhm.
Also ich weiß jetzt nicht.
Ja, wahrscheinlich kauft man Platten heute nur mehr zum Anschauen, aus haptischen Gründen und zum Hören nicht. Das Hören tut man dann im Internetstream.
Ja.
Vielleicht ist das die Logik dahinter, ich weiß es nicht. Das
ist eine unlogische Logik, aber ja.
Na gut, zum heutigen Thema habe ich auch viele knisternde Platten gehört, aber nicht, weil die Pressung so schlecht ist, sondern weil die Platten zum Teil uralt waren und zum Teil noch meinen Eltern gehörten und in meinem Erbe sozusagen sich gehalten haben. Wir reden nämlich heute über Ladies in Jazz. Und das könnte man natürlich jetzt fragen, gleich, ja, wieso alte Platten, ja? Da gibt's doch eh genug Ladies in Jazz, die heute Platten veröffentlichen. Nein, wir reden heute vornehmlich über die klassischen, die alten Ladies in Jazz, die schon alle tot sind.
Ich würde dir insofern einen Hauch, aber nur einen Hauch widersprechen wollen, dass ich sage, über die klassischen Damen oder die Vertreterin des klassischen Jazz, ja, dass sie alle tot sein müssen. Gott sei Dank, nein. Es hat sich nämlich bis in die Jetztzeit eine Gruppe von Musikerinnen gehalten, die dem klassischen Jazz auf eine sehr, sehr faszinierende Art und Weise verbunden geblieben sind. Aber davon später mehr.
Ja, aber also die Damen, die ich mir angehört habe, die sind alle schon tot.
Ja, das wird spannend werden.
Und auch.
Sag du. Und auch?
Ja, was?
Auch schon verwesend oder was?
Wahrscheinlich, ja. Also grundsätzlich muss ich vorausschicken, dass das Thema habe zwar ich aufgebracht, aber ich habe es dann schon ein bisschen bereut, weil erstens ist es natürlich ein ausuferndes Thema und man kann ja gar nicht sich genügend darauf vorbereiten, vor allem wenn man mehrere Ladies da heranzieht, weil die Flut an Platten, die da am Markt ist, wenn es auch nur im Internet ist, im Stream, ist unüberschaubar und das meiste sind wahrscheinlich irgendwelche Compilations, das erkennt man aber nicht aufs Erste. Und das zweite, der zweite Grund, warum ich es ein bisschen bereut habe, ist, dass ich gemerkt habe, dass man nach einer gewissen Hörzeit das doch für ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, sagen wir es mal so. Und dass ich dann draufgekommen bin für mich, dass mir die Soul-Ladies eigentlich lieber sind als die Jazz-Ladies. Das liegt vor allem daran, dass diese klassischen Jazz-Ladies, die ich gehört habe, in den Arrangements, die man ihnen gegeben hat, so in den 50er Jahren vor allem, vielleicht auch schon 40er Jahren, vor allem 50er Jahren, die sind in den Streichern sind sie versunken. Und das ist natürlich, das birgt einen gewissen Kitsch in sich, der da irgendwann auf die Nerven geht.
Naja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, wie schon gesagt, ein bisschen großzügiger war mit der Interpretation unseres Themas und ein bisschen weiter in die Jetztzeit gegangen bin. Nichtsdestotrotz möchte ich da recht geben. Und es war, wie du das Thema aufgebracht hast, mich geradezu dazu vergewaltigt hast, möchte ich jetzt hier in aller Öffentlichkeit sagen, war es für mich auch eine kleine Überwindung. Aber je mehr ich in das ganze Thema hineingetaucht bin, ich bin reingesprungen und muss ehrlich sagen, bin in einem See der Wonne eigentlich, habe ich mich wiedergefunden. Ich habe es nämlich irrsinnig spannend gefunden, weil die Ladies in Jazz für mich eigentlich die gesamte Jazz-Geschichte wunderbar abbilden. Und das werden wir heute auch tun. Hat großen Spaß gemacht. Und ich möchte noch einen kleinen magischen Moment mit dir teilen, mein lieber Stefan. Wir haben das Thema vor urdenklichen Zeiten bereits ausgemacht. Ich glaube, es ist schon 3 Sendungen zurück, dass du mich vergewaltigt hast, dieses Thema zwingend mit dir zu machen. Und jetzt, wo wir es machen, ist eine der ganz, ganz großen Damen der Popmusik und letztendlich ist auch Jazz-Populärmusik immer gewesen, gestorben.
Naja, Jazz, bitte.
Naja, lass uns nicht so streng zu sein. Tina Turner ist gerade vorgestern gestorben und damit ist eine gewisse magische Entsprechung, liegt über unserem heutigen Thema drüber, finde ich.
Verstehe ich nicht.
Das wunderbar, das schneiden wir aus. Nein, wir steigen jetzt sofort in unser Thema ein. Ladies in Jazz.
Ja, aber sag mal trotzdem jetzt, was die Tina Turner damit zu tun hat.
Naja, die Tina Turner, nämlich für mich das, dass Jazz sehr, sehr weit zu fassen ist. Und das, was einer der Damen, mit denen ich dann jetzt gleich anfangen möchte, die für mich überhaupt die größte Lady des Jazzes gewesen ist, in ihrer Zeit auch getan hat, nämlich einfach wirklich Soul-Musik zu machen in der ursprünglichen Bedeutung. Soul heißt nichts anderes als kommt vom Herzen. Ich glaube, da einigen wir uns darauf, dass die Tina Turner sehr wohl eine Soul-Musikerin war. Eine Soul-Musikerin des Pop vielleicht, aber sie war es. Und diejenige, auf die ich...
Nein, gar nicht. Ja. Also, Tina Turner und Soul, das passt überhaupt nicht. Die Tina Turner hat immer Rockmusik gemacht und vielleicht Funk, ja. Aber Soul hat die Tina Turner nie gemacht. Also auch mit Ike... Mit ihrem lieben Schlägertyp Ike Turner war das nie Soul. Ich meine, Nutbush, City Limits oder Proud Mary, das hat mit Soul überhaupt nichts zu tun.
Fürchterlich, er unterbricht gerade meine genial hergeleitete Gedankenbrücke, macht mir dieser Mensch zunichte. Und es ist doch tatsächlich so, dass wir jetzt 20 Minuten bald plaudern und noch immer nicht beim Thema angekommen sind. Finde ich faszinierend.
Okay. Ja, das ist eine super Sendung. Aber ja. Du wolltest ja starten mit einer klassischen Lady. Und ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
Mach doch einen Educated Guess. Ja, bitte.
Ja, der Vorname ist, glaube ich, Billy und der Nachname ist Holiday.
Junge, du legst aber sowas von richtig. Und ich glaube, das Blöde ist, man könnte die Sendung mit dieser Dame beginnen und aufhören und man hätte alles über den Jazz gesagt. Die Frau ist wirklich der einsame Stern am Singer-Firmament, hat ein irres Leben gehabt, ist eine irre Persönlichkeit gewesen, hat eine irre Stimme. Ich möchte fast behaupten, sie ist die beste Nicht-Sängerin der Welt, weil eigentlich speziell in ihrer späteren Phase, wo sie sich bereits absolut die Stimme weggesoffen, weggekifft, weggeraucht und weggelebt hat und dann interessanterweise sogar am faszinierendsten für mich geklungen hat. Aber selbst in ihrer frühen Phase, wo sie sehr melodiös war, hat sie eigentlich mehr erzählt als gesungen, nach meinem Wahrnehmen.
Ja, und sie ist eine, also wenn ich jetzt alle kurz rekapituliere in meinem Kopf, die ich da durchgehört habe, ist sie eine, die tatsächlich auch politisch war. Ja? Weil Strange Fruit war ja ein absolut politischer Song, der, wenn man die Quellen vernimmt, tatsächlich auch einen riesen Eindruck auf das Publikum hatte. Also in New York, im Süden glaube ich nicht, dass es gesungen hat. Und es, was auch zu ihrer Story, zu ihrer Lebensgeschichte gehört, was du eh schon angeschnitten hast, dieses Leid, das sie mitgemacht hat, das hört man in der Stimme und das ist, hätte sie eine glückliche Kindheit und ein glückliches Leben gehabt, wäre sie möglicherweise nicht so gut gewesen oder geworden, wie sie war. Mhm. Vielleicht was natürlich traurig ist, aber...
Ja. Ich bin voll bei dir und vielleicht sollte man zu dem von dir bereits angesprochenen Song Strange Fruit nur etwas sagen. Da geht's Strange Fruit, also seltsame oder fremde Frucht. Da geht's quasi um die Früchte, die von den Pappelbäumen hängen, um aufgehängte afroamerikanische Menschen in der Sklavenzeit und wie du ganz richtig sagst...
Leider nicht in der Sklavenzeit, sondern leider schon längst, nachdem die Sklaverei beendet
danach,
war.
Ja, stimmt. Ja. Das Problem haben die lieben Amerikaner ja in Wirklichkeit bis in ihre...
Bis heute
in Wirklichkeit in der einen oder anderen Form. Vollkommen richtig. Und eigentlich, was auch so faszinierend ist, hat die Billie Holiday nicht nur musikalisch quasi eigentlich alles, was es im Jazz an Gesang zu tun gibt, getan, sondern sie hat eigentlich alles, was es zum Thema Rassismus zu sagen gibt, in diesen Song verpackt mit ihren Mitmusikern, ist jetzt mehrere Male aufgenommen. Und es ist ein Statement von einer Brutalität, dass man sich geniert, manchmal auf der Welt zu sein und nicht schwarz zu sein, finde ich.
Mhm, das stimmt. Hast du vollkommen recht. Auch die Aufnahmen von Billie Holiday sind, also zumindest was mich betrifft, unübersehbar. Also nein, unüberschaubar. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich anfangen sollte und wo ich aufhören soll. Ich persönlich habe ein Dreieralbum von der Billie Holiday zu Hause, das habe ich mal meinem Vater geschenkt, ich weiß nicht, ob er sie jeweils gehört hat. Das sind so die wichtigsten Sachen drauf und ich habe Newport Jazz Mitschnitt zu Hause. Ich glaube, das war auch schon fast in dem Jahr, in dem sie gestorben ist. Ich glaube, 58, 59. Ansonsten ist es extrem, ja, also wirklich ein extremes Spektrum an Aufnahmen, obwohl sie eigentlich gar nicht so lange gelebt hat, wie ich gesehen habe. Sie ist ja relativ jung gestorben, schon mit 44, also 1959 ist sie gestorben. Es gibt Filme über sie, also nicht nur Dokumentationen, sondern auch Spielfilme. Ich glaube, einen gesehen zu haben. Und ich kann euch jetzt gleich auch den Song sagen, der mich von der Billie Holiday am meisten eingenommen hat und den ich wirklich, wirklich heiß liebe, und das ist Autumn in New York. Dieter schweigt.
Ich habe mir gedacht, ich lasse den lieben Stefan jetzt quasi sozusagen seinen Sermon über die Unüberschaubarkeit des Billie Holiday'schen Werkes zu Ende sprechen und bringe wie immer ein bisschen akademische Klarheit in das Gebrabbel meines lieben Freundes Stefan.
Gott, der Intellektuelle.
Also, ich würde nämlich, also erstens einmal ist es bei der Billie Holiday so, dass man natürlich ihre frühe Phase von ihrer Phase, wo sie dann wirklich schon ziemlich angeknabbert war von ihrem intensiven Leben, trennen kann. Aber man kann es auch sehr wohl quasi so ein bisschen in Aufnahmephasen gliedern. Sie hat ja eine ganz, ganz tolle Columbia-Zeit gehabt, so in den Jahren 1935 bis 1940, würde ich schätzen. Das ist auch das, wo sie ganz viel mit dem mit einem der großartigen Väter des Tenorsaxophons, mit Lester Young, gemacht hat. Und das ist sehr, sehr schön auf einer Compilation Lady Death Wings zusammengefasst. Dann gibt es die Worth-Jahre. Die finden sich auf einer übrigens noch immer erhältlichen Doppel-LP namens All or Nothing at All. Kann man sie natürlich auf CD kaufen. Und Einzelplatten, die ich rausgreifen würde, wären aus der Worth-Zeit, aus dem Jahr 1956, Lady Sings the Blues. Songs for Distinguished Lovers, ebenfalls Worth 1957, wo sie mit Ben Webster gespielt hat. Die vorige, die Lady Sings the Blues, da ist zum Beispiel Strange Fruit in einer sehr, sehr guten, einer ihrer klassischen Fassungen drauf. Und dann aus ihrem Spätwerk 1958, vielleicht die bekannteste, Lady in Satin. Da war schon alle Melodie aus ihr draußen. Und umso brutaler ist der emotionale Eindruck, den sie hinterlässt, wenn sie singt, da bläst sie regelrecht weg. Wie übrigens auch auf einem, und dann mache ich schon wieder Schluss, auf einer Aufnahme, die man im Internet sich anschauen kann. Irgendwo läuft die unter Reeling in the Years Archives. Aus dem Jahr 1959 gibt es eine Live-Aufnahme, wo sie Strange Fruit von sich gibt, ständig, da inzwischen bereits vollständig, quasi, wie soll ich sagen, jeder Melodie entbunden fast, wo sie eigentlich, wenn Reporter diesen Song von sich gibt, und du hörst dir das an, Stefan, und du sitzt dort und du bist sowas von weggeblasen und genierst dich irgendwie so. Nämlich nicht, weil sie schlecht wäre, sondern weil es eine Anklage gegen das Sein an sie ist. Also wirklich schwer beeindruckende, tiefe Musik.
Ich weiß es nicht, ich muss es korrigieren. Dieses Live-Album, das ich erwähnt habe, vom Newport Jazz, ist nicht vom Newport Jazz, sondern vom Monterey Jazz Festival 1958.
Okay, dann passt es genau in die Zeit hinein, ja.
Es passt in die Zeit hinein. Mhm. Ich habe mittlerweile den Film gefunden, den ich gemeint habe, also den Spielfilm, der heißt United States vs. Billie Holiday aus dem Jahr 2021 und ist also sehr zu empfehlen. Ich habe den sehr gut gefunden.
Ich glaube, es
ist ein guter, gibt einen guten Eindruck von ihrem Leben und wie sie so war, die liebe Billie. Ja, du hast dankenswerterweise, das hatte ich vergessen, Lester Young und Ben Webster erwähnt. Also man sieht schon auch an den Begleitmusikern, und ich kann da vielleicht auch noch nennen Teddy Wilson und Count Basie, Artie Shaw, ja, also in den 30er Jahren, dass sie schon mit sehr, sehr bekannten Jazzmusikern gespielt hat und begleitet wurde. Mhm. Ich glaube, der Mel Waldron kommt auch irgendwo vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihr war oder bei einer anderen von den Jazzsängerinnen, aber der hat auch begleitet
am Definitiv, Klavier. Definitiv. Der Mel Waldron ist einer ihrer Begleitmusiker gewesen und ist auch zu hören, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, auf der Lady in Satin 1958.
Mhm. Okay. Ja gut, also Billie Holiday. Geboren übrigens 1915, die Ladies, die ich jetzt erwähne, die nächste, die möglicherweise du vielleicht gar nicht so kennst, die Lina Horn, hast du von der schon mal was gehört?
Ist ja, spannend,
1917 geboren, also 2 Jahre später, hat allerdings etwas länger gelebt als die Billie Holiday, nämlich 2010 ist sie erst gestorben. Ich glaube nicht, dass die Lina Horn jetzt man wirklich kennt. Ich würde sie, glaube ich, auch nicht kennen, wenn ich nicht eine Platte zu Hause hätte von meinen Eltern. Die Lina Horn ist eine Sängerin, die überhaupt nicht so verletzlich klingt wie die Billie Holiday, aber auch jetzt nicht so kräftig wie die Sarah Vaughan zum Beispiel, sondern es ist irgendwo sowas, ja, nicht einmal dazwischen. Ja. Es ist schwer der Stil. Ich kenne auch nur die eine Platte von ihr und habe mich auch jetzt nicht wahnsinnig mit ihr befasst. Ich habe sie immer gern gehabt. Ja, und mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Sie hat in vielen, vielen Filmen übrigens mitgespielt.
Mhm. Finde ich irrsinnig spannend, kenne ich nicht, werde ich mich natürlich reinhören danach. Zeigt, wie vielfältig eigentlich die Riege der Sängerinnen schon damals gewesen ist. Ich sage auch gleich dazu, ich habe auch nachgeschaut, wer sozusagen quasi so die wichtigsten 10 wären. Aus meiner Sicht werde ich persönlich mal gerade die Hälfte davon streifen und die restlichen 4 oder 5, die mir noch am Herzen liegen, kommen da nicht vor. Und die Lina Horn zum Beispiel, die höre ich heute zum ersten Mal, finde ich sehr spannend.
Okay. Im selben Jahr wird die Lina Horn geboren, eine Sängerin, von der wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Ja, 1917 geboren, 1996 gestorben.
Also
etwas anders im Stil als die beiden, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Hat einen Gesangsstil entwickelt, für den sie berühmt geworden ist, nämlich die liebe und etwas beleibte Ella Fitzgerald.
Yeah, baby. Vollkommen richtig. Und damit hast du aus dem Triumvirat der drei großen klassischen Jazzsängerinnen bereits die zweite genannt.
Genau. Ja, welcher Gesang ist es, für den sie berühmt geworden ist? Der sogenannte Scat-Gesang. Ja. Ist nicht meins. Ich habe oft den Eindruck, liebe Leute, wenn ihr jetzt einen Jazz-Standard hier singt, und es fällt euch kein Text mehr dazu ein, dann geht es über ins Sketten. So kommt es mir ein bisschen vor. Du wirst mir natürlich gleich widersprechen, dass das mitnichten so ist. Die Ella Fitzgerald hat viele Stufen ihrer Karriere aufzuweisen, von denen mir einige sehr gut gefallen, andere gar nicht. Es gibt Kooperation mit dem Schlag mich tot, mit dem Duke Ellington, glaube ich, oder? Mhm. Wo sie das Songbook Duke Ellington singt. Es gibt das Gershwin Songbook. Es gibt mit Louis Armstrong, glaube ich, eine Interpretation von Porgy und Bess. Vielleicht irre ich mich aber auch. Nein, ich glaube schon doch mit Louis Armstrong. Es gibt Ella Sings the Blues, also da ist sie eher die Blues Lady. Das ist ein Album, das ich zu Hause habe, auch von meinen Eltern. Und es gibt halt dann diese ganzen späteren Aufnahmen aus den 70er Jahren, das überhaupt nicht mehr meins ist. Das ist mir dann zu traditional gewesen. Aber sag du mal.
Naja, mir fällt die undankbare Aufgabe zu, dass ich heute ständig meinen Freund Stefan Rossmann ein bisschen quasi interpretieren muss, weil er irgendwie so frisch, fröhlich vor sich hin dudelt, möchte ich fast sagen. Aber vieles von dem kann ich natürlich teilen, was du gesagt hast. Ella Fitzgerald ist, wie gesagt, aus dem Triumvirat vielleicht die Sängerin, die in Summe gesehen auch den gesamten Jazz-Kanon am beeindruckendsten abgebildet hat, weil sie erstens doch relativ lang, Gott sei Dank, gesungen hat, zum Ende ihres Lebens leider erblindet ist wegen Diabetes. Aber sie war Zeit ihres Lebens eine begnadete Musikerin. Sie hat über 3 Oktaven singen können, hat genial phrasiert, ein Monstervolumen in ihrer Stimme gehabt und hat vom dreckigen Timbre wie der Louis Armstrong, den du eh auch schon erwähnt hast, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bis zu feinen Jazzmelodien eigentlich alles drauf gehabt. Das, was du da so nebenbei erwähnt hast, die Songbook-Geschichte, sie hat den großen Verdienst gehabt, dass sie auf Verve wiederum übrigens in den 50er Jahren, würde ich sagen, so Mitte 50er bis Mitte 60er, so sich das Great American Songbook vorgenommen hat, nach den großen Komponisten und die sozusagen durchgegangen ist. Du hast eh schon einige erwähnt. Aus meiner Sicht am spannendsten ist davon das Cole Porter Songbook, 1956, glaube ich, entstanden. Ist eine ihrer klassischen Alben und es hört sich wirklich super gut an. Noch spannender, und wenn man sich sozusagen von ihr eine Platte kaufen wollte, dann würde ich empfehlen, Ella in Berlin aus dem Jahr 1960, Mac the Knife heißt, glaube ich, offiziell, Mac the Knife, Ella in Berlin, 1960, wo sie sich wirklich also so echt wegskettet auch. Und das Kettgesang ist übrigens tatsächlich, Stefan, zumindest ist das bei der Ella einmal, vielleicht sogar öfter der Fall gewesen, vielleicht nicht entstanden, aber genutzt worden, weil und wenn sie irgendwo den Text vergessen hat, das ist auf Mac the Knife, glaube ich, auch auf der sprichwörtlichen Nummer, die auf dieser Platte drauf ist, ist es auch zu hören, wie sie irgendwo offensichtlich des Textes nicht gerade ganz sicher war und dann einfach drüber dudelt und nudelt. Und damit war, wenn du so willst, das Kettgesang auch schon geboren.
Also ich empfehle das Album These Are the Blues aus meinem Geburtsjahr 1964.
Sicher.
Wir haben übrigens eine österreichische Entsprechung der Ella Fitzgerald. Weißt du, wen ich meine?
Jazz Kitty?
Na, der Bootbull?
Na, keine Ahnung.
Die können jetzt ketten, oder?
Ja, nein, das stimmt ja.
Die Marianne Ment.
Hey, die Marianne Ment, eine großartige Jazzsängerin, hat eine wunderschöne Platte rausgebracht, die man sehr schwer kriegt, wo die Glocke drauf ist. Ja, tolle Musikerin.
Ja, ich meine, sie hat sich einmal etwas abschätzig über Free Jazz geäußert und das kann ich ihr nicht verzeihen, weil als Musikerin muss man schon offen sein für alles. Aber du, im Prinzip, du hast recht, sie ist eine gute Sängerin und man kennt sie wahrscheinlich eher mit diesem Prater. Blühen wieder die Bäume.
Kaisermühlenblues.
Ja, oder Kaisermühlenblues, ja, als tatsächlich als Jazzsängerin, die sie ja war.
Ja, ja, ja. Bevor wir den Faden verlieren, möchte ich nur gerne auch da wiederum vielleicht noch zwei oder drei Platten, die ich da empfehlen würde, weil es ist wirklich auch bei der Ella Fitzgerald, es geht eigentlich für alle der großen klassischen Jazzsängerinnen, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist sehr, sehr schwer, da gibt es so viele Compilations und unendlich viele Platten, ein Großteil davon gar nicht mehr erwerbbar, weil eben bereits in den 30er, 40er, 50er Jahren entstanden und man tut sich schwer, was kann man rausgreifen und was ist überhaupt noch am Markt abgreifbar, daher sozusagen zu den bereits genannten, die erstaunlicherweise in guten Reissues jetzt wieder rauskommen, wie die Songbooks. Meine drei Empfehlungen noch zusätzlich Ella and Basie, on the Sunny Side of the Street, Verve 1963, kriegt man auch noch. Dann aus der Zeit, die dir nicht so gut gefällt, die ich durchaus lässig finde, weil ich finde, dass der Ella auch die Funk- und Jazzrock-Zeit gut gestanden ist. Da hat sie Orchesteraufnahmen gemacht in einer Zeit, wo man eben mehr gefunkt und Jazzrock gespielt hat. Und trotzdem hat sie klassische Nummern gespielt. Das finde ich sehr charmant, aber das muss man gefallen. Die hat es nicht so gefallen. Da gibt es sehr, sehr lässige Platten aus dem Jahr 1969, Sunshine of Your Love, wo sie auch den nämlichen Song...
Das kenne ich. Ja. Diese Interpretation kenne ich. Die ist ziemlich lässig. Geil.
Ja, das ist, genau, ja, das ist und die ganze Platte ist da recht geht die in die Richtung.
Ja, ja.
Und dann gibt es noch einmal eine Ella in einer europäischen Hauptstadt, nämlich in diesem Fall in London. Ella in London, Verve 1974. Auch eine sehr groovige Ausnahme im typischen 70er-Jahr Jazz-Orchester-Stil.
Mhm. Ja, ja. Na, aber die Sunshine of Your Love-Interpretation ist gut.
Ja, schon bitte. Hab ich dich ja doch aus der Reserve locken können.
Absolut, ja. Gut, ja, ich habe jetzt vorgeprescht mit drei Nennungen. Ja. Ich denke, jetzt darfst mal du.
Naja, dann würde ich die dritte Lady aus diesem Triumvirat, die du
Entschuldigung, Ella and Louis, das Album kennst du zufällig? Ella Fitzgerald und Louis Armstrong?
Ich kenne, so kommst du ja fast nicht dran vorbei. Da gibt es übrigens wahrscheinlich inzwischen 5 Reissues auch auf Vinyl und noch 7 CD-Versionen drauf.
Ja.
Ist eine sicher beeindruckende Platte, also hat mich nie so wirklich vom Hocker
gehauen. Ja, aber es ist auch so, dass das die Ella Fitzgerald, wie auch der liebe Herr Armstrong, vor allem in den 60er Jahren dann in diesem Musical Hype reingekippt sind, ja.
Ja.
Und das war damals natürlich, hat es Sinn gemacht und hat wahrscheinlich auch Geld gebracht, aber aus heutiger Sicht ein bisschen mühsam,
ja. Ja, ja, ja. Nein, also dann lass mich doch zu der dritten kommen, du alter Unterbrecher,
Soll ich die nochmal unterbrechen?
Unsere Hörerinnen und Hörer da draußen werden es sehr lustig finden. Also, du hast sie eh schon genannt, ich mache es ein zweites Mal, die Sarah Vaughan, 1924 ja. geboren und bis 1990 unter uns geblieben, auch zu früh gegangen, aber wenigstens nicht so früh gestorben wie die Billie Holiday. Und die ist irgendwo sozusagen dann das Missing Link in diesem Triumvirat, wo die Billie Holiday wirklich so diese, die sich die Seele aus dem Leibe spricht, möchte ich jetzt fast überspitzt sagen, und die Ella dann irgendwie so alles gemacht hat, ist die Sarah Vaughan für mich die bedeutendste Vokalistin des schönen klassischen Jazz. Die hat am meisten von den drei Damen gesungen, finde ich, nämlich wirklich gesungen. Für eine Jazzerin fast dann schon arienhaft oder opernhaft gesungen. Die Jazzsängerin mit dem schönsten Vibrato in der Stimme, finde ich zumindest aus dieser Zeit. Einfach schöner Gesang, vielleicht manchmal sogar fast ein bisschen zu schön und damit austauschbar. Nichtsdestotrotz.
Also bei der Lina Horn, aber das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man ihre Songs, ja, und ihre Kunst wirklich oft in Streicher eingebettet hat, die aus heutiger Sicht nie mehr hörbar sind. Wenn man die ein bisschen puristischer aufgenommen hätte, hätte man viel gewonnen.
Ja, Stefan, das ist eine spannende Frage. Ich hätte dir vielleicht vor 5 Jahren überhaupt, vor bis zu 5 Jahren, ohne zu widersprechen, recht gegeben. Heute weiß ich das ein bisschen mehr zu schätzen. Vielleicht einfach deswegen, weil ich in Demut versuche, den Zeitgeist ein bisschen, der dort geherrscht hat, auch zu verstehen. Und da passt dann für mich wieder. Und auch eine Sarah Vaughan, die mir vielleicht auch bis vor 5 Jahren noch zu langweilig gewesen wäre, kriegt in ihrem Umfeld dann einfach eine große Tiefe. Also die Sachen, die sie zum Beispiel auf Verve 54 mit Clifford Brown und übrigens dem Herbie Mann, der da tatsächlich auf der Querflöten gespielt hat, gemacht hat, das ist klassischer Bar-Jazz auf wirklich allerhöchstem Niveau. Hört sich einfach gut an. Aber du darfst natürlich gerne anderer Meinung sein, mein Alter.
Also es ist, ich bin in der Vorbereitung dieser Folge heute auf Covers gestoßen von alten Sarah Vaughan Platten, bei denen man gedacht hat, wow, das schaut wirklich cool aus. Das müsste man eigentlich haben zu Hause, nur alleine wegen der Covers. Ja. Und wenn ich dann reingehört habe, dann ist man, also bin ich immer so versunken in diesen Streichersumpf. Ja, das, sie hat ja Aufnahmen gehabt mit einem, hilf mir weiter, mit einem, ich glaube, Pianisten. Mhm. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, die sehr gut sind. Vielleicht kannst du weiterhelfen. Ich stehe gerade ein bisschen an.
Naja, also ich meine, es gibt dann später Sachen, wo der Oscar Peterson sie oft begleitet hat auf den Pablo
Records. Früher.
Da muss ich leider Gottes sagen, da bin ich jetzt auch nicht schnell genug, um so nebenbei schnell einmal im Internet zu recherchieren. Es wird uns vielleicht später einfallen, Stefan, du bist da oft der Schnellere.
Nein, ich recherchiere kurz mal.
Und ja. Du lässt mich inzwischen einfach drüber quatschen, weil da ist es auch wieder so, wie es bei der Billie und bei der Ella war. Auch die Sarah hat quasi wieder zwei Perioden. Ihre frühe klassische, die wir schon angesprochen haben, wo sie in den 50er Jahren diese Dinge getan hat, wo der Stefan ihr Versinken in den Streichern schwer aushaltet. Aber auch sie bietet für die Parvenus, wie meinen Freund Stefan, in der späteren Phase ihrer Zeit dann sehr, sehr moderne Geschichten. Und zwar ist sie wie so manche andere auf Pablo in den 70er Jahren unterwegs gewesen und hat dort eigentlich spannende Sachen hinterlassen. Mir zum Beispiel gefällt sehr, sehr gut die Aufnahme aus 1978, wo sie mit dem, unter anderem mit dem Ray Brown am Bass ist und eben mit dem Oscar Peterson am Keyboard, also am Klavier, Entschuldigung, Keyboard, Klavier. How long has this been going on? Ist irgendwie ein wirklich gutes Spätwerk von der Sarah und es ist nicht das einzige aus dieser Zeit gewesen. Hast du es inzwischen geschafft?
Ja, es ist nicht der Campionist, es ist der Clifford Brown.
Ja, den habe ich ja schon erwähnt, mein Lieber.
Ach, hast du erwähnt, da habe ich nicht aufgepasst.
Ja, wieso?
War übrigens eine hübsche Frau, die Sarah Vaughan.
Ja, war eine sehr, 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 sehr schöne Frau. Ja.
Ja. Übrigens, kann ich noch einen Nachtrag machen zu Lina Horn, ja? Weil ich jetzt gerade drauf gekommen bin, dass ich von dir ein zweites Album habe, auch von meinen Eltern, und das empfehle ich dir mal anzuhören. Mhm. Nämlich gemeinsam mit Harry Belafonte,
Oh, spannend.
Der übrigens leider vor kurzem verstorben ist, mhm, und ich glaube, viel zu viel verschrien ist als Schnulzensänger, was er überhaupt nicht ist. Mhm. Sondern es war auch ein sehr politischer Kopf, aber man, mhm, hat ihn halt in den 70er, 80er Jahren sehr viel eingespannt für irgendwelche blöden Showsendungen. Und das ist ihm, glaube ich, auch ein bisschen geblieben. Borgi und Bess, Lina Horn und Harry Belafonte, das gesamte Borgi und Bess Album.
Sehr spannend, habe ich mir schon aufgeschrieben.
Ja, das ist gut.
Na gut, ich meine, aus meiner Sicht wäre jetzt quasi ein Bruch angesagt. Das sind nämlich sozusagen die klassischen Ladies des Jazz aus meiner Sicht. Und jetzt kommt dann schon ein Generationenwechsel. Aber ich bin gespannt, ob du da noch was anderes einschieben würdest.
Also nein, würde ich auch sagen. Also ich würde es auch schon eine Generation weiterspringen. Ich frage mich jetzt nur, wohin. Ja? Wohin würde ich springen, wohin würdest du springen? Deswegen... Ich bin ja neugierig, deswegen frage ich dich jetzt.
Naja, also ich springe
jetzt... Du kannst ja die Frage zurückgeben, aber...
Ja, nein, also gebe ich gar nicht, sondern ich springe jetzt definitiv in die nächste Generation, die noch nicht in die Jetztzeit führt. Das sind zwar Damen, die, ich schaue da mal geschwind durch, von denen lebt inzwischen auch keine mehr, aber sie haben teilweise sogar die 2000er Jahre gesehen. Ich sag mal vielleicht en bloc, von welchen Damen ich gerne reden würde, so viel sonst nicht. Es ist die Abby Lincoln, es ist die Shirley, mhm, Horn und es ist die Didi Bridgewater. Und als Draufgabe noch ein weißes Gesicht dazu, nämlich die Blossom Dearie.
Na gut, da müsste ich jetzt eins draufgeben.
Bitte gern.
Und die... Sie ist mal runtergefallen, leider.
Das ist schlecht.
Ja, es ist mir komplett runtergefallen jetzt. Du hast mir jetzt zu viele Namen genannt. Ja, das ist jetzt ganz schlecht gewesen. Gut, fangen wir mal an.
Na gut, dann fange ich doch vielleicht mit der Abby an, weil die irgendwie am ehesten ansetzt bei den anderen Damen. Sie ist, glaube ich, auch die älteste aus dieser Riege. Na, die Blossom wäre noch älter, aber egal, weil die Abby Lincoln ist sozusagen quasi so wirklich der Aufbruch in die dann wirklich, sage ich einmal, Black Power Bewegung gewesen. Wenn auch die anderen wirklich sehr, sehr viel, das hast du richtig gesagt, auch schon bei der Billie Holiday, sehr politische Sängerinnen auch waren, vor allem die Billie, die Ella und die Sarah vielleicht weniger, ist die Abby Lincoln eine, die sich wirklich auch mit ihrem Mann Ray Brown, nicht ewig, aber sie waren ungefähr 10 Jahre verheiratet, haben sich da, wie soll ich sagen, in ihrer Musik auch sehr sehr, sehr politisch geäußert, in der beeindruckenden Freedom Now Suit,
Ich dachte, die war mit dem Max Roach verheiratet.
Ja, habe ich gesagt, habe ich irgendeinen anderen Plätzchen gesagt?
Ja, Ray Brown hast du gesagt.
Ja, habe ich Ray Brown gesagt, das muss man streichen, das müssen wir schneiden. Es war nicht der Max Roach. Die Sache...
Übrigens, das Album habe ich gerade gekauft vor 2 Wochen.
Ja, höchste Zeit.
Ja.
Höchste Zeit, gratuliere dir. Habe ich natürlich schon längere Zeit zu Hause.
Ja, natürlich. Also, ist ja nicht alles zu erwarten, dass der Titel des Albums schon seit, hat er schon seit 60 Jahren zu Hause. Ja,
ja. Also seit 50. Okay, nein, also Abby Lincoln, ich würde, damit wir da nicht zu sehr abgleiten, einfach zwei hineinwerfen, zwei Platten aus ihrer frühen Zeit, neben der Win Seas 1961 mit dem Max Roach, die aber eben nicht wirklich eine klassische Abby-Platte war, sondern die hat sie mit ihrem, die lief unter Max Roach und ist eine Platte, die auch wirklich sehr politisch ist. Weniger politisch, aber trotzdem den Geist von einer modernen Zeit atmend, sind ihre, ich glaube sogar ihre ersten Platten, die sie gemacht hat. Abby is Blue 1959, ich glaube, das ist a Birth.
Ja, und nicht zu kriegen.
Leider Gottes. Dafür zu kriegen ist die zweite, die auf Candid 1961 erschienen ist, Straight Ahead. Das ist vielleicht ein Hauch schlechter oder ein Hauch weniger gut als die Abby is Blue, aber auch großartig. Mhm. Und da, mein Alter, ist wieder mal unser heißgeliebter Mal Waldron dabei, nebst einem aber sowas von dicht besetzten Ensemble, das die Abby unterstützt hat. Der Booker Little, der Eric Dolphy, dein Herz jubiliert, ich weiß es. Der Coleman Hawkins spielt mit auf der Platte und natürlich ist der Max Roach auch dabei.
Ja. Coleman Hawkins übrigens auch auf Freedom Now Suite dabei. Mhm. Ja, Abyss Blue hat eine ganz tolle Version oder Interpretation von Afro Blue. Das Album ist nicht zu kriegen. Ja, Straight Ahead, ja, hast recht, das ist zu kriegen. Ich verstehe manchmal diese Veröffentlichungspolitik überhaupt nicht. Na, gut, aber die Abby ist, wenn du sagst, Generation später, ja, 1930 geboren, wie meine Mutter übrigens, 2010 gestorben, also im stolzen Alter von 80 Jahren. Du hast noch erwähnt, die Blossom Theory, die kenne ich nur nach dem Namen, da kann ich gar nichts dazu sagen.
Also die Blossom Theory ist, wenn wir beim Alter sind, 1924 geboren und 2009 gestorben, einer der wenigen weißen Ladies, nämlich vor allem weißen Ladies des klassischen Jazz, die auch aus dieser Zeit war. Wie soll man sagen, sie ist irgendwo die, ich strapaziere den Begriff ungern, weil es Borchardt und Blade klingt und wahrscheinlich politisch unkorrekt ist, aber trotzdem, sie ist ein bisschen die weiße Antwort sozusagen auf unsere drei großen Damen des schwarzen Jazz gewesen. Und genauso ist auch ihr Zugang zur Musik. Sie ist so klassisch cool-jazzig, ein bisschen sozusagen Chet Baker versus Dizzy Gillespie, wenn man so will. Sie ist dann natürlich der Chet, klar. Und sie hat vor allem eine Platte, die man eigentlich unbedingt haben sollte. Sehr viel mehr braucht man nicht, aber die kann man nicht auslassen. Auch wiederum eine Verve-Geschichte. Es fällt auf, dass die Jazz-Ladies, das Verve sich sehr um die Damen des Jazz verdient gemacht hat, so möchte ich sagen. Verve 1956, Blossom Dearie, schräg Blossom Dearie, heißt nicht anders, ist so, wird begleitet von dem großartigen Ray Brown am Bass wieder, der auch oft mit den Damen gespielt hat. Dem Herb Ellis an der Gitarre und dem Joe Jones am Schlagzeug, schwer zu empfehlen. Coole Musik, sie hat eine ganz eigene Art zu intonieren. Auf dem ersten Moment geht es einem ähnlich wie der Billy, dass man sagt, spricht die jetzt zu uns oder singt sie? Aber sie hat eine trockene Art, auch das Klavier zu intonieren. Das passt dann sehr gut zu ihrer Stimme. Da ist ein echter Klassiker entstanden mit der Platte.
Irgendein Song davon besonders?
Oh Gott, nein, da bin ich jetzt nicht ganz firm drauf. Ich weiß, es gibt ein, zwei drauf, die so wirklich so archetypisch auch für sie stehen und für die Art, ihren Jazz zu machen, aber ich kann dazu jetzt leider Gottes aus dem Stegreif nichts sagen.
Na gut, dann muss ich sie durchhören. Das Cover ist ziemlich toll. Man sieht sie am offensichtlichen Klavier sitzen, in Schwarz-Weiß mit Brillen, blonde Mähne. Das ist doch das Album, das du meinst, oder?
Ja, das ist genau das Album, das ich meine. Wobei, ich glaube, in der Originalaufgabe...
Wenn wir durchhören, wenn wir auf die
Playlist geben. Ja, bitte gerne. Ja.
Ja.
Gut, während du hustest,
Dein Bild ist übrigens eingefroren. Ich weiß nicht, ob es an meinem Internet liegt oder an deinem.
Ja, hörst du mich noch? Hört ihr mich da draußen, ihr Süßen?
Ich höre dich noch, ich sehe dich nur nicht mehr.
Ja, das ist auch nicht so wichtig. Heute geht es ja um die Damen und nicht um die Herren. Hauptsache, du hörst mir noch. Und damit würde ich gerne gleich zu der drittgenannten kommen. Zur drittgenannten von den Vieren.
Also ich weiß nicht, was wir da jetzt rausstellen müssen. Du bist nur abgehakt gehört worden und dein Bild ist eingefroren gewesen. Mhm. Jetzt geht's wieder.
Okay. Machen wir einfach weiter. Und kommen hiermit, würde ich doch vorschlagen, zu jetzt ist bei dir im Hintergrund jede Menge von Lärm. Man hört die Olga.
Na, das ist nicht meine liebe Frau, sondern das sind die tratschenden Weiber vom Burgenland draußen.
Oh. Na, ach, cool.
Die sind schon wieder weg.
Na, das ist gut. Na, dann lass uns doch weitermachen. Nämlich mit der dritten von den vier Damen, die ich in diesem Konvolut drinnen hatte, die Shirley Horn, 1934 bis 2005. Die Frau mit der rauchigen, aber feinen Stimme hat mit Shirley Horn with Horns ein respektables Frühwerk 1963 hingelegt, ist aber eigentlich eine Spätzünderin, genauso wie die gerade genannte Blossom Dearie ist auch die Shirley Horn eine, die ohne ihr Piano nicht zu denken ist und ebenso eine feine Pianospielerin wie auch Sängerin ist. Und wie gesagt, ihre besten Werke sind aus meiner Sicht entstanden in der Zeit zwischen 1990 und 2003. Mein Lieblings...
Ach, so spät?
Ja. Hat, wie gesagt, am Anfang ja auch einiges Nettes gemacht. Aber die wirklich guten und spannenden Sachen sind dann, wie gesagt, in den 90er Jahren bis 2003. Ich greife zwei raus und damit wäre ich auch schon wieder fertig. I Remember Miles 1997 mit dem Roy Hargrove und dem Ron Carter, wo sie sich des Katalogs unseres geschätzten Miles Davis bedient. Und dann ihre, glaube ich, letzte Platte, die, da fällt mir dann wieder die Billy ein dazu, weil die Billy zum Schluss dann einfach so zum Sterben schön war. Und letztendlich gilt das in diesem Fall auch für die Shirley Horn. Ihre schönste Platte ist May the Music Never End aus dem Jahr 2003. Und da ist sie auch schon reichlich vom Jenseits geküsst gewesen. Wieder mit dem Roy Hargrove an der Trompete. Und, Stefan, höre auf, unser erst kürzlich gepriesener Ahmad Jamal ist mit von der Partie gewesen.
Okay. Gut. Shirley Horn. Bist du jetzt alle durch, oder?
Naja,
wie du erwähnt hast.
Die tatsächlich jetzt vierte von dieser Vierergruppe, die für mich dann noch wichtig wären, wäre dann noch die Bridgewater, 1950 geboren und noch immer unter uns.
Na, Gott sei Dank. Die schieben wir jetzt ein bisschen noch raus.
Ja, da schieben wir sie bitte doch einfach hinaus.
Weil wenn wir schon in der Generation sind, übrigens die Shirley Horn war auch, also nein, dann schieben wir sie raus, die Shirley Horn ist 34 geboren, der Lincoln 30. Ich hätte jetzt noch jemanden, der auch 1933 geboren ist. Und da wundert es mich ein bisschen, dass du die überhaupt nicht am Radar hattest. Mhm. Nämlich die Eunice Kathleen Waymon. Besser bekannt unter Nina Simone.
Ah, okay. Ja, gebe ich dir recht. Ist mir natürlich unter dem letztgenannten Namen sehr wohl ein Begriff. Gestehe aber, dass sie für mich ein absolut blinder Fleck ist. Sie ist mir nie angegangen und ich habe mich auch, wie wir jetzt das zusammenstellen mussten, nicht näher mit ihr befasst. Aber du wirst es nachholen.
Nina Simone hatte... jetzt sicher nicht so ein schweres Leben wie die Billie Holiday. Ich glaube, das kann man schwer toppen. Aber auch sie ist eine, die kein leichtes Leben hatte. Also auch was Beziehungen betraf und Beziehungen, also Partnerbeziehungen, Beziehungen zu ihrer Tochter zum Beispiel. Sie war sehr, sehr politisch, also noch politischer als alle anderen, die wir jetzt genannt haben. Sie ist möglicherweise mehr als Blues-Sängerin bekannt, denn als Jazz-Sängerin beziehungsweise als Populärsängerin, weil sie hatte tatsächlich einen Hit, ja, My Baby Just Cares For Me.
Ja, natürlich.
Wenn man aber die Nina Simone auf diesen Song reduzieren würde, würde man ihr sehr, sehr Unrecht tun. Mhm. Sie hat aber gleichzeitig, war sie eine schwierige Person, ja. Ich glaube, alle Konzertveranstalter haben mit ihr Blut geschwitzt, weil bei ihr kam es schon mal vor, wenn die auf die Bühne kam und dann zu spielen begonnen hat. Sie war ja eine hervorragende Pianistin. Und es war dann irgendwann nicht ruhig im Publikum. Dann gab es eine Ermahnung und das war es dann auch. Das zweite Mal laut und sie ist aufgestanden und gegangen. Also sie hat offensichtlich an einem sehr, sehr mangelnden Selbstbewusstsein gelitten. Das mag eben daran gelegen haben, dass sie schwarz war, dass sie jetzt vielleicht nicht dem Klischee einer hübschen Frau entsprochen hat und was auch immer noch da eine Rolle gespielt hat. Also eine eher schwierige Person, aber musikalisch natürlich Wahnsinn. Ja, was die Frau hinterlassen hat an eigenen Songs und an Interpretationen. Und ich glaube, an der Nina Simone sollte man nicht vorbei. Und wenn du dich bisher nicht mit ihr beschäftigt hast, dann tu das mal, wenn du Zeit und Lust hast dazu.
Na, ich werde das reumütigst nachholen. Das klingt wirklich spannend. Wie immer ist es bei unseren Gesprächen so, dass wir, glaube ich, beide dann im Nachhinein viel gelernt haben und vor allem viele Aufgaben uns selber stellen müssen, Dinge nachzuhören, die wir bis jetzt ausgelassen haben. Wie schön, dass es da so einen riesigen Kosmos draußen gibt.
Vielleicht nur ein Tipp oder eine Erinnerung. Du kennst möglicherweise den Film The Thomas Crown Affair. Mhm. Auf Deutsch, Thomas Crown ist nicht zu fassen.
Ja.
Den gibt's in zwei Fassungen. Da gibt's immer die Originalfassung mit dem Steve McQueen und der Faye Dunaway. Mhm. Mit dem bekannten Filmmusik Windchills on My Mind.
Mhm. Mhm.
Und dann gibt's das Remake mit Pierce Brosnan und der René Russo.
Mhm.
Es ist jetzt, also das Remake ist nicht wirklich gelungen aus meiner Sicht, aber es ist okay. Aber auf das verweise ich jetzt, weil da kommt die Nina Simone in der Filmmusik vor, nämlich mit Cinnamon.
Mhm.
Und es ist ein ziemlich, ziemlich tolles Stück. Das zieht sich über 8-9 Minuten. Übrigens eins von den Lieblingsstücken von meiner lieben Frau.
Mhm. Mir kommt überhaupt vor, wenn ich das jetzt mit dir so gemeinsam memoriere, dass die Nina Simone eine von denen gewesen ist, die offensichtlich relativ cinematografisch unterwegs waren, weil wenn ich jetzt so einen schnellen Tipp machen müsste, glaube ich, dass die neben der Billie Holiday diejenige gewesen ist, die am meisten irgendwo als musikalischer Hintergrund in vielen klassischen Filmen verwendet wurde. Aber vielleicht ist das auch nur ein Gefühl.
Das kann sein, aber als Schauspielerin ist sie nicht aufgetreten, soweit ich weiß. Ja.
Nur als musikalischer Hintergrund, ja.
Mhm. Ja, genau. Ja, und jetzt hast du mir natürlich Geschmack gebracht und ich erwähne jetzt die letzte Sängerin aus dieser Generation, nämlich die Eartha Kitt.
Die Eartha Kitt ist natürlich auch so ein Sonderfall.
Das ist ein Sonderfall, ja, absolut.
Ja, aber im besten Sinne, du hast vollkommen recht, an der sollte man auch nicht vorbeigehen. Die würde aber für mich in die letzte Kategorie fallen, der wir uns dann später noch widmen müssen. Ich habe fast das Gefühl, das wird heute eine Doppelsendung werden. Und läuft für mich ein bisschen außer Konkurrenz, weil die Eartha Kitt so zeitlose Musik gemacht hat, dass das irgendwo... Wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, die da hineinzunehmen. Du hast natürlich vollkommen recht. Eigentlich eine klassische Jazzsängerin.
Ja, warum habe ich sie eingenommen? Also jetzt nicht, weil sie 1927 geboren ist, ja, sondern weil auch von der Eartha Kitt ich ein Album geerbt habe von meinen Eltern. Und deswegen kenne ich sie. Oder ich kannte sie schon früher, aber deswegen habe ich mit ihr eigentlich einmal befasst. Und ich mag eigentlich ihre Stimme ganz gern. Sie ist übrigens auch, die ist in Filmen aufgetreten. Eartha Kitt war Schauspielerin in manchen Filmen.
Ja, und ist irgendwo, ich sage mal, in den 80er oder 90er Jahren, Fragezeichen, mit einem ihrer Hits zu Superstar umgelangt. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Wie war das? My Baby Just Cares For Me oder so?
Ja, das ist von der Nina Simone, das haben wir gerade erwähnt.
Ja, was war von der Eartha Kitt? Da war irgendetwas von der Eartha Kitt.
Na, C'est si bon zum Beispiel ist von ihr. Das ist einer ihrer Hits gewesen. C'est si bon.
Ja, okay, aber da war noch irgendwas. Da war noch irgendein...
Santa Baby. Möglicherweise.
Ja, Santa Baby kann sein. Das war auch einer der ganz großen Hits, mit denen sie dann irgendwie so quer durch den gesamten musikalischen Kanon gezogen wurde eine Zeit lang. Aber ich würde meinen, da gab es noch irgendwas, aber vielleicht. Und sollten in die Jetztzeit kommen, mein lieber Stefan?
Jetzt hatten wir zwei Generationen, ja, und jetzt kommt die Jetzt-Generation oder kommt jetzt noch eine Zwischengeneration?
Also aus meiner Sicht kommt jetzt doch tatsächlich die Jetzt-Generation, wenn man ein bisschen großzügiger ist. Das sind dann alles Ladies, die, ich sage mal, jenseits von 1950 geboren wurden. Ich sehe gerade, bei einer stimmt es nicht ganz, aber da sind wir jetzt nicht zu streng.
Ich weiß, du hasst mich heute dafür, dass ich dich dauernd unterbreche.
Ich möchte dich ja ständig hassen, das geht nicht.
Ich mache es jetzt ein letztes Mal, ja. Und es ist auf jeden Fall zu erwähnen. Ja. Wir haben ja gerade über die Eartha Kitt geredet.
Mhm.
Und wir haben ja gesagt, dass sie in vielen Filmen und so weiter mitgespielt hat. Ich habe jetzt gerade die Filmografie angesehen und ich kann mich erinnern, ich habe das gesehen. Du kennst die Fernsehserie Batman aus den 60er Jahren.
Ja, ja.
Da hat sie mitgespielt.
Ah, schau bitte.
Ja, und in einer und sogar auch in einer Folge von Cobra übernehmen sie 1968.
Ja, das war eine umtriebige Frau. Die war irgendwie, sie war auch Nachtclub-Sängerin und irgendwo Showgirl bei den diversesten Anlässen. Und vielleicht ist es auch das etwas, was ein bisschen davon ablenkt, dass sie eine großartige Jazzsängerin war.
Ja, und auch noch in einer Folge von Miami Vice.
Na bitte, unglaublich.
Unglaublich, gell? Ja. Also unsere ganze gesamte Jugend hat sie eigentlich begleitet. Gut, sorry. Also Dieter will was Wichtiges loswerden.
Was könnte das jetzt sein, was ich da loswerden sollte?
Ich glaube, die nächste Musikerin.
Naja, das ist tatsächlich wichtig. Es handelt sich um die Dame mit dem schönen Namen Didi Bridgewater.
Didi Bridgewater. Gut, leg los.
Stefan schweigt betreten, weil er wieder mal gar nichts weiß. Also ich darf ein bisschen den...
Naja, doch, ich weiß sehr wohl, wer die Didi Bridgewater ist, aber ich habe mein Herz ist noch nicht wirklich aufgegangen bei der Didi Bridgewater.
Na dann lass es fast...
Die übrigens 1950 geboren ist. Also wir sind jetzt wirklich eine Generation später.
Lass mich den Versuch starten, dein Herz für die Didi Bridgewater zu öffnen. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt mit Musikerinnen zu tun haben, wo sich auch ein wirklich waches Bewusstsein in der amerikanischen Bevölkerung für die Rechte von Minderheiten, um das überhaupt mit Minderheiten zu sagen, ist eigentlich schon fast traurig, aber es ist so, die Rechte von Minderheiten zu beschäftigen. Und Didi Bridgewater ist für mich tatsächlich auch eine von den Sängerinnen, die sich deren gesamtes Oeuvre ein bisschen im Zeichen des Aufbruchs stand. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Jazzmusik, wenn es um Sängerinnen gegangen ist, wirklich emanzipiert von der Klassik des Jazz. Wir sehen auch, wo die Didi Bridgewater dann ihre Aufnahmen gemacht hat, wirklich tief angekommen in der Funk- und Jazzrock-Zeit. Und das ist auch das Surrounding gewesen, wo nach meinem Dafürhalten die Didi Bridgewater am besten funktioniert hat. Sie war in den 90er Jahren am stärksten live, finde ich, und ansonsten immer dann am überzeugendsten, wenn sie entweder in einem sehr puristischen Surrounding unterwegs war und gering begleitet, einfach schön gesungen hat, oder dann in einem so richtig fetten Ethno-Jazz-Rock-Funk-Surrounding ihre Beiträge abgegeben hat. Vielleicht nicht immer alles sehr anspruchsvolle Musik, aber sehr, sehr tanzbare Musik, und sie hat eigentlich mit ihrer Stimme der Sache immer wirklich eine Tiefe verliehen. Vielleicht meine Lieblingsplatte von ihr ist aus dem Jahr 1974, und da ist sie fast noch ein bisschen klassisch unterwegs, Afro Blue.
Ja, das habe ich gerade von mir, Afro Blue 1974. Schönes Cover.
Ja, ist auch eine schöne, wirklich schöne Platte, die echt schwer zu empfehlen ist. Und dafür, dass es so richtig in der tiefsten Jazz-Rock-Funk-Zeit und auch in der Zeit, wo der Miles Davis schon wirklich sehr, sehr spannende Fusion-Experimente gemacht hat, ist Afro Blue eigentlich anders, als man vom Cover glauben könnte oder auch vom Titel, weil man hat das Gefühl, da wird man voll im Ethno-Jazz sein, ist sie eigentlich da durchaus relativ bebopig unterwegs, würde ich sagen. Anders als in ihren späteren Platten, die mir sehr, sehr gut gefallen. Ich sage sie gleich in einem Stück. 1992 Keeping Tradition, 1995 Love and Peace und dann ein Stück weit später, 2007, Red Earth. Alles Platten, von denen ich sage, sollte man mal reingehört haben, da legt sie so richtig los.
Okay, was zeichnet die Didi aus?
Naja, wie schon gesagt, eben das, dass sie erstens einmal eine wirklich gute Sängerin ist. Sie ist für mich ähnlich wie die Ella oder die Sarah Vaughan, eine, die wirklich singt und nicht quasi nur phrasiert. Und das eben in den unterschiedlichsten Surroundings. Das geht bei ihr genauso in klassischen Bebop Environment, wie eben auch in einer sehr bluesig, jazzigen oder funkigen Umgebung.
Gut. Wen haben wir noch oder wen hast du noch? Ich habe eigentlich im Moment niemanden auf der Liste, aber es kann ja sein, dass mir spontan niemand einfällt. Ich muss übrigens dazu sagen, vielleicht, dass der Titel nicht misleading ist, unserer heutigen Folge Ladies in Jazz. Wir haben uns natürlich die Sängerinnen vorgenommen. Es gibt ja unzählige gute Musikerinnen, aber die sind jetzt nicht Teil der heutigen Folge.
So ist es und daher komme ich zu vielleicht letzten der wirklich eindeutig klassischen Jazzsängerinnen, die Gott sei Dank bis heute uns ihre Stimme leiht und 1955 geboren ist. Es handelt sich um die Cassandra Wilson. Für mich die legitime Erbin der Billie Holiday, die sich auch gerade in ihrem Spätwerk mit ihr sehr intensiv auseinandersetzt, kann im Gegensatz zu Billie Holiday auch wirklich klassisch wunderschön singen, wenn es darauf ankommt, aber ähnlich viel Verzweiflung in ihre Stimme legen, wie das die Billie konnte. Sehr beeindruckend. Ist gleich einmal zu Beginn ihrer Karriere, also nicht ganz zu Beginn, aber in jungen Jahren mit zwei Blue Note Produktionen wirklich schwer gelandet in der Jazzmusik. 1993 mit Blue Light Till Dawn und dann 95 mit New Moon Daughter. Das war überhaupt ein Superhit, glaube ich. Das ist also, hat sich, ich glaube, einer der bestverkauften Platten des Jazzgesangs zumindest. Gefallen mir sehr gut. Müssten auch beides Platten sein, die man bis heute kriegt. Und um da vielleicht gleich die Sache abzurunden. Vier Jahre später, 1999, ebenfalls wieder auf Blue Note, hat auch sie sich mit dem Werk von Miles Davis auseinandergesetzt, in der Platte Traveling Miles. Sehr, sehr spannende Musik. Und um vielleicht auch da gleich fortzusetzen, auch der James Carter, den wir erst vor kurzem in unserer Besprechung hatten, hat sie auf seiner Platte Gardenias for Lady Day, wo er sich auch mit der Billie Holiday intensiv auseinandersetzt, als Gastmusikerin auf zwei oder drei Nummern drauf und eine wirklich sehr, sehr spannende Interpretation von Strange Fruit wird von der Cassandra Wilson da getragen und also ich muss ehrlich sagen, die Art, wie sie das dort singt, ist vielleicht dann noch erschreckender als die
haben wir auf der Playlist.
Ja, also bitte nachhören. Auf der Playlist. Ja, tolle Sache.
Die Cassandra Wilson Alben, die du jetzt erwähnt hast, die ersten beiden, kannst du jetzt nochmal wiederholen, bitte?
Blue Light Till Dawn, Blue Note 1993 und New Moon Daughter aus dem Jahr 1995.
Das habe ich hier, das werden wir mal kurz dann noch anhören. Gut, Cassandra Wilson, ja, und das wäre es für dich?
Nicht wirklich, eine Platte, die ich dir ganz, ganz schwer ans Herz lege und damit allen anderen da draußen auch, von der Cassandra Wilson, ist aus dem Jahr 2015, wo sie sich jetzt wirklich originär und ohne einen genialen James Carter oder andere sozusagen Musiker, denen sie ihre Stimme nur leiht, also persönlich auf einem eigenen Werk mit der Billie Holiday auseinandersetzt, Coming Forth by Day. Und das ist vielleicht ihre beste Platte ever und ich suche sie schon seit längerer Zeit, gibt es nur auf CD, auf irgendeiner ziemlich teuren, Super-CD-Pressung oder so irgendwas, aber sie soll angeblich auch irgendwo kursieren, das Doppel-LP. Und da singt sie unter anderem auch Strange Fruit und wieder anders, als sie das mit James Carter im Jahr 2003 getan hat, etwas sentimentaler, aber ebenfalls sehr, sehr beeindruckend. Also die Cassandra Wilson für mich eine rundum gelungene Sache und noch einmal gesagt, die legitime Erbin der Billie Holiday.
Gut, mir fällt jetzt noch jemand ein, spontan, die auch Jazz gesungen hat, obwohl man gar nicht glaubt, dass sie Jazz gesungen hat, weil die ist nur als Schlagertante bekannt. Aber da gibt es, glaube ich, ein Album Live at Carnegie Hall, nämlich die Katharina Valente.
Ja.
Ging es da irgendwo bei dir?
Nein, die Katharina Valente hat in den 50er Jahren
Um ein bisschen einen europäischen Touch reinzukriegen.
Ja, absolut. Nein, das ist legitim. Sie ist nicht die Einzige, aber die Katharina Valente definitiv. Halt das, was man im deutschsprachigen Raum unter Jazz-Interpretation verstanden hat, da müssten wir jetzt die Türe weiter aufmachen und fast bis zu Peter Alexander gehen. Aber was da passiert ist, oder Peter Kraus, sind zwar keine Ladies, aber sozusagen auch, fallen in dieselbe Schublade. Das war halt das europäische Verständnis von Jazz und da sind nicht schlechte Sachen passiert. Und was die Katharina Valente in der Zeit mit durchaus beeindruckenden Orchestern gemacht hat, das ist schon wert, hier zumindest erwähnt zu werden. Mhm.
Und dann ist mir noch jemand eingefallen, um nochmal europäischen Touch hier reinzubekommen. Wir hatten doch eine unserer ersten Sendungen war nordischer Jazz, kannst du dich erinnern?
Ja.
Ja. Und da habe ich eine Sängerin erwähnt, eine schwedische Sängerin, nämlich die Monika Zetterlund. Kannst du dich noch erinnern?
Nein.
Macht nichts. Ich habe die deswegen auch erwähnt, weil es gibt von Bill Evans, einer der cool Jazz-Pianisten überhaupt, das Album Waltz for Debbie. Mhm. Und ein paar Jahre später, 1964, ich glaube, Waltz for Debbie ist erschienen 1959 oder so, ne? 1964 gab es nochmal Waltz for Debbie von Bill Evans mit der Monika Zetterlund.
Okay.
Ja, das habe ich vor kurzem bei der Plattenbörse in der Hand gehabt. Ich habe es nicht gekauft, weil es zu teuer war. Es hat wirklich einen Schweinepreis gekostet. Ist super, super rare. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich mich umhauen wird, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ja, die ist mir gerade eingefallen. Und dann möchte ich jetzt noch zum Abschluss eine Bitte äußern an alle Hörerinnen und Hörer. Es gibt einen skandinavischen Jazzmusiker, der heißt Lasse Fahrenlöf. Und von dem Lasse Fahrenlöf ist vor 2-3 Jahren ein Album erschienen, das seine alten Sachen zusammenfasst. Der hat auch viel Filmmusik gemacht für schwedische Filme und hat aber auch eigene Jazzmusik gemacht. Und da gibt es einen Song, der heißt Human and Chameleon. Und da singt eine Dame und diesen Song, den packe ich auf die Playlist, die wir da begleiten zu unserer Folge das Jazzgespräch auf Spotify haben. Und wer mir sagen kann, wer diese Sängerin ist auf Human and Chameleon, der mag mir das bitte schreiben. Ich muss das unbedingt wissen. Und damit ist für mich mein Beitrag heute beendet.
Na gut, dann gehört die nächste Stunde mir, weil ich habe noch einiges zu sagen. Ich werde es kurz machen, aber komme, wenn man so will, zu dem Punkt außer Konkurrenz, den du irgendwie eh schon ein bisschen angefangen hast mit den etwas exotischeren Empfehlungen der letzten Minuten. Erwähnen wir nebenbei auch noch eine andere skandinavische Sängerin, die Rebecca Backen, die auch einen Österreich-Bezug hatte, weil sie eine Zeit lang mit dem österreichischen Gitarristen Wolfgang Mutspiel vereint war. Auch in einer Beziehung und da eine recht spannende Platte mit ihm gemacht hat, Daily Mirror Reflected, das im Jahr 2001. Aber auch das sei nur so nebenbei erwähnt. Was ich unbedingt dazu sagen möchte, ist, es gibt eine Sängerin, die mit Sicherheit nicht wirklich originär zum Jazz dazugehört, aber sie hat zwei Platten gemacht, die wirklich großartige Musik sind und letztendlich Meilensteine des modernen Jazz geworden sind. Nur schnell erwähnt, es handelt sich um die Nora Jones, 1979 geboren, lebt auch noch immer und die beiden Platten, um die es sich dreht, sind Come Away With Me aus dem Jahr 2002 und Feels Like Home aus dem Jahr 2004. Jede Nummer ist großartig und ist letztendlich für mich auch zumindest mit einem gewissen Augenzwinkern einzureihen in den großen Kanon der Ladies in Jazz. Außer Konkurrenz muss man auch noch sagen.
Darf ich da kurz noch was mein Selbst dazu geben?
Er hat doch noch was zu sagen.
Ja, weil zu Nora Jones habe ich schon was zu sagen. jene Tochter vom Ravi Shankar, die bessere Musik macht als die Norah Jones, die heißt Anushka Shankar.
Bitte, okay.
Die Norah Jones ist eine Tochter vom Ravi Shankar.
Okay, bitte. Hiermit hat Stefan seine Meinung dazu gut getan und ich tue meine Meinung kund noch zu einer Dame, die man einfach nicht unerwähnt lassen kann, wenn auch er, der Stefan jetzt gleich brüllen wird. Ich bin ja eh seiner Meinung, aber eine Dame, die im
gleichen... Ich weiß schon, wie jetzt kommt. Ja. Das ist die Ehefrau vom Elvis Costello.
Okay, siehst du, das ist mir wiederum neu. Nicht neu ist mir, dass sie im gleichen Jahr geboren wurde wie wir zwei, nämlich 1964. Damit es raus ist, Diana Krall. Da scheiden sich die Geister an ihr. Ich glaube, du magst sie gar nicht, Stefan.
Nein, ich mag sie gar nicht. Ich finde, das ist so keine Existenzberechtigung musikalisch gesehen.
Ich glaube, dass da jetzt, ich hoffe, dass da draußen genügend Zuhörerinnen und Zuhörer sind, dass sie jetzt heftig widersprechen werden. Natürlich kann man die Diana Krall nicht außer Acht lassen. Sie macht gute Musik und sie ist wirklich eine astreine Jazzerin, wenn auch sehr klassisch. Sie spielt auch sehr, sehr gut Klavier. Und es gibt zumindest zwei Platten, die man sogar empfehlen kann. Das ist so ähnlich
wie mit... Nämlich Glad Ragdoll, da ist sie nämlich in Unterwäsche drauf. Die Musik braucht man sich nicht anhören, aber das Foto mit der Unterwäsche ist ziemlich gut.
Also das wäre jetzt ein klassischer Fall, wo man schneiden müsste. Ich darf jetzt sozusagen quasi wirklich seriöse Platten empfehlen, nämlich zwei. Die eine aus dem Jahr 1997, Love Scenes, und eine Live-Platte aus dem Jahr 2001, Live in Paris, und speziell die zweitere ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Geschätzt auch von den Kritikern. Die Diana Krall ist nämlich tatsächlich eine wirklich gute Live-Performerin und macht dort sehr spannende Musik. Auch wenn ich sie mir weder kaufen werde, noch in meinem Leben oft hören werde, man darf sie nicht unerwähnt lassen.
Na gut, dann haben wir die jetzt auch untergebracht. Ja. Aber wenigstens habe ich Elvis Costello angebracht. Das ist der wesentlich bedeutendere Musiker dieses Paares. Das muss man schon...
Es lebe die...
Das musst du mir zugestehen, oder?
Es lebe die subjektive Meinung.
Aber das gestehst du mir zu, dass das so ist?
Ich werde da jetzt mit dir nicht diskutieren, mein Freund. Ich gestehe dir das zu und schiebe noch eine letzte Dame nach. Und dann
der Herr Pitschmann ist ja nur beeinflusst von seinem Cousin, der gemeint hat, das musst du unterbringen. Ja. In Wirklichkeit hat er ja genauso geschimpft über die Dame wie ich auch jetzt.
Wie gesagt, ich werde sie sicher in meinem Leben nicht öfter hören als du. Aber man darf sie nicht unterschlagen, finde ich. Das würde ihr nicht gerecht. Und eine letzte, wie gesagt, möchte ich auch noch unterbringen, die nicht wirklich zum Jazz-Kanon dazugehört, aber die einzige echte Avantgardistin des modernen Gesangs ist. Und damit passt sie, finde ich, sehr wohl dazu, weil, wie wir beide wissen, mein lieber Stefan, ist ja die Avantgarde etwas, was den Jazz stark vorantreibt. Also, um es rauszulassen, die Meredith Monk.
Ja.
Er hat's schon geahnt. 1942 geboren und mit zumindest drei Platten zu erwähnen. Alle übrigens auf ECM erschienen. Die Story zwischen der Meredith Monk und ECM ist eine sehr spannende, aber das ist schon eine andere Geschichte. Damit es draußen ist, Dolmen Music aus 1980, Turtle Dreams aus 1983 und Songs of Ascension aus dem Jahr 2011 sind eigentlich auch schwer zu empfehlen, wenn auch eine ganz eigentümliche Art, die Stimme einzusetzen und, ich sage einmal, Gesang zu interpretieren.
Also nicht ganz einfach, ne?
Nicht ganz einfach, ja. Hm? Aber meine böse Uhr vertreibt uns gerade, unsere lieben Zuhörer. Hiermit fange ich zu schweigen an, Stefan.
Naja, man kann ja die Sendung schneiden in zwei Stücke. Schauen wir mal, wie lang es wirklich geworden ist. Ich denke mal, man kann ja über dieses Thema unendlich lang reden, weil wenn wir jetzt weiter tun, dann fallen uns wahrscheinlich noch 10 oder 20 andere ein. Aber lassen wir es dabei. Ich denke, es war einmal ein Überblick. Ja. So richtig ins Detail oder in die Tiefe sind wir bei keiner gegangen. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir nicht unbedingt die zwei dafür geeigneten sind, weil wir eigentlich eher andere Musik hören als das, was wir heute besprochen haben. Dennoch, wenn man das Jazzgespräch ernst nimmt, dann haben alle diese Ladies, also vielleicht bis auf die Diana Grohl, na gut, lassen wir das.
Ich glaube, du sagst jetzt besser deinen Satzerl und dann schweigst du auch, mein lieber Stefan.
Übrigens, zu Diana Grohl habe ich auch noch einen Satz. Es gibt nämlich eine Namensvetterin, also fast, ja, die heißt nämlich nicht Diana Grohl, sondern Diane Grell mit einem L. Ja. Und die ist, glaube ich, in den 60er Jahren bekannt gewesen oder so. Und die hat einen ganz, ganz tollen Song. Ich kenne nur den einen und der heißt Going to California.
Ich glaube nicht, dass ich das diggen werde.
Der ist super. Der ist vielleicht auch nicht so wirklich jazzig. Das ist schon so mehr soulig und so, aber der ist super toll. Ja. Ich lasse dir den einmal zukommen, wenn ich ihn finde.
Dankeschön. Sag deinen Satzl.
Welches Satzl? Ich habe schon so viel gesagt, der Thema auch nicht mehr.
Damit es fallen die Empfehlungen, wo wir uns alle hören können.
Die Empfehlungen fallen heute weg. Ja.
Fallen heute ersatzlos raus.
Spotify und die Playlist haben wir schon erwähnt. Apple Podcasts, ja, mein Musikpodcast.de und letscast.fm. Aus, Ende. Ja, bis zum nächsten Mal.
Raus aus dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
und Baba. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.